Radio 1.
Es ist eine gute Woche her, dass der Afroamerikaner George Floyd gestorben ist, nachdem ein weißer Polizist ihn minutenlang mit dem Knie auf dem Hals zu Boden gedrückt hatte. Seitdem protestieren Zehntausende überall in den USA gegen Polizeigewalt, mittlerweile auch hier in Europa, auch gegen Rassismus, der seit vielen Jahrzehnten in dem Land vor allem gegen Schwarze ausgeübt wird. Warum nicht so ein bisschen nach Deutschland gucken, wäre da vielleicht eine Überlegung. Die Amerikaner haben uns nach dem Zweiten Weltkrieg die Demokratie gebracht. Jetzt sollen sie von den Deutschen lernen, wie man seine Geschichte aufarbeitet. Das ist eine sehr provokante These, von mir jetzt auch sehr knapp zusammengefasst, kommt von der amerikanischen Philosophin Susan Nyman. Sie schreibt in ihrem neuen Buch Von den Deutschen lernen genau darüber und weiß, was es bedeutet, wenn historische Probleme nicht aufgearbeitet werden. Sie ist nämlich selbst als jüdische Weiße in den Südstaaten groß geworden. Jetzt höre ich mich doppelt, das ist nicht so gut. Frau Nyman, schönen guten Tag erstmal.
Guten Tag.
Und da könnte man ja im ersten Moment denken, Weiße in den Südstaaten an sich, wenn sie da groß geworden sind, hatten doch jetzt nicht unbedingt Probleme mit Rassismus in den 60er Jahren. Wie haben Sie das erlebt in Ihrer Kindheit in Georgia?
Also ich weiß noch, wie es verboten wurde, für weiße und schwarze Kinder baden zu gehen. Also wir lebten sehr getrennt. Ich kannte die Rassentrennung mit eigenen Augen. Meine Mutter war allerdings Bürgerrechtlerin und hat versucht, uns hat es geschafft, auch uns zu Antirassisten großzuziehen. Was ich aber nicht wusste, und das ist sehr wichtig, ich wusste nicht, wie viel Terror gegenüber Schwarzen nach dem Bürgerkrieg ausgeübt worden sind. Und das sind die meisten Amerikaner auch. Es gibt eine regelrecht bewusste Geschichtsfälschung in den USA, was die Zeit, die nach dem Bürgerkrieg war, für 90 Jahre verschwiegen oder verniedlicht hatte mit dem blöden Namen Jim Crow. Das muss ich nicht alles erklären, aber das heißt, wir wussten nicht, wie prominent Lynchmord waren. Wir wüssten nicht, dass neue Gesetze erfunden worden sind, um die Leibeigenschaft, die nach dem Bürgerkrieg verboten wurde, in anderen Formen von Sklaverei weiter fortzusetzen. Das war alles Teil einer bewussten Geschichtsfälschung, angefangen von weißen Südstädtler, die sich Söhne und Töchter der Konföderation nennen. Übrigens ist der Hauptsitz der Töchter der Konföderation in Richmond, Virginia, vor 3 Tagen niedergebrannt worden. Und da muss ich sagen, das weine ich keine Träne nach. Das ist ganz klar.
Frau Nyman, mittlerweile ist es ja so, dass in den USA über diese Sachen viel erfahren wurde, beziehungsweise man weiß viel darüber. Der Afroamerikaner George Floyd jetzt ist vor 8 Tagen getötet worden durch Polizei. Gewalt. Seitdem protestieren die Menschen überall und das, obwohl eben das Thema ja schon seit vielen Jahren präsent ist, Rassismus. Was fehlt denn da noch? Wo liegt der Kern der Wut?
Nicht so sehr. Seit Black Lives Matter, und die wurden, glaube ich, 2014 prominent, ich glaube, da war einfach, ist es deutlich, dass in dieser Tradition des Lynchmords sehr viele Afroamerikaner von Polizisten ermordet worden sind. Und seit dieser Zeit ungefähr gibt es so was wie die Anfänge einer amerikanischen Vergangenheitsaufarbeitung, die jetzt angefangen hat. Was aber traurig ist, ist, seit dieser ersten Demos 2014 in Ferguson, Missouri angefangen hatten, hat sich eigentlich nichts geändert. Im Gegenteil, wir haben im Weißen Haus einen Mann, der von dem Rassismus lebt, der Gewalt schürt. Und der Fass ist zum Überlaufen voll. Mich wundert eigentlich nur, warum es früher keine Aufstände gegeben hat. Allerdings, und das möchte ich warnen, auch wenn das paranoid klingt, es ist jetzt von mehreren Medien bestätigt. Die Gewalt, die wir in den Bildern sehen, kommt zum Teil von Demonstranten, die einfach wütend sind und Polizeiautos gebrannt haben, Ladenfenster gebrochen haben. Das ist nicht alles. Das ist nicht die ganze Quelle der Gewalt.
Jetzt haben Sie, Frau Nehmann, jetzt haben Sie ein Buch geschrieben, Von den Deutschen lernen. Der Titel, das richtet sich ja auch an US-amerikanische Leser, die ihre, naja, kann man so sagen, hier und da eigene Vergangenheit nicht aufgearbeitet haben. Bevor wir gleich darüber sprechen, kann man das überhaupt vergleichen, die beiden Länder in dem Punkt Geschichtsaufarbeitung?
Ja, auf jeden Fall. Und die Unterschiede sind leicht aufzuzählen, wir wissen sie alle. Keine historischen Situationen sind identisch. Unsere große Nobelpreisträgerin Toni Morrison hat ihr Buch über die Sklaven seit den 60 Millionen und mehr gewidmet. Wir wissen nicht genau, wie viele Afroamerikaner an Folgen der Sklaverei gestorben sind, aber wir wissen von viel. Und was wirklich deutlich ist, auch wenn man die Verbrechen nicht eins zu eins vergleichen könnte, kann man schon die Prozesse, in dem die Länder ihre historische Schuld konfrontiert hat, die sind sehr vergleichbar. Und da muss ich sagen, bei aller Langsamkeit, bei aller Saghaftigkeit der Deutschen, sicherlich in den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik, steht Deutschland weit vor den USA.
Was können andere Länder von den Deutschen lernen? Ganz stumpf gesagt vielleicht, wie man gute Klöße kocht, teure Autos baut, Bier braut oder sowas. Aber können andere Staaten von uns lernen, wie man seine Geschichte aufarbeitet? Die US-amerikanische Philosophin Susan Neiman, sie sieht das so. Seit 20 Jahren leitet sie das Einstein-Forum in Potsdam. In Deutschland leben tut sie schon länger. Und jetzt hat sie ein Buch zu diesem Thema geschrieben. Von den Deutschen lernen. Und ich begrüße Sie nochmal. Hallo nochmal, Frau Neiman.
Ja, hallo.
Sie waren ja zum ersten Mal in West-Berlin 82, als Expats, also besonders junge jüdische Amerikanerinnen, hier noch eine totale Seltenheit waren. Und viele haben ihren Schritt damals auch nicht verstanden. Eine Erinnerungskultur, so wie heute, gab es damals auch noch nicht. Was hat Sie denn damals hier fasziniert in Berlin?
Das ist eine gute Frage, weil ich glaube, mir war es selber nicht klar. Ich habe ein Stipendium bekommen, weil ich eine Doktorarbeit über Immanuel Kant gearbeitet hatte. Aber das war wirklich nicht der Grund. Ich habe auch wenig mit der Doktorarbeit zu tun gehabt in den letzten Jahren. Ich glaube, ich habe immer über das Böse, also Gut und Böse, nachgedacht. Und warum viele das nicht verstanden haben, vor allem aus dem Ausland, dass eine jüdische Amerikanerin ausgerechnet nach Berlin geht, ist, das war immer als Locus des Bösen im 20. Jahrhundert gesehen. Als ich ankam, war es kurz vor dem 50. Jahrestag der Machtergreifung und Berlin war volle Veranstaltung. Ich habe fast alle besucht und da fing ich an, schon diese Vergangenheitsaufarbeitung zu bewundern und auch zu vergleichen mit allem, was nicht gemacht ist in den USA. Nun weiß ich, wie problematisch die deutsche Vergangenheitsaufarbeitung war. Ich weiß, wie lange es gedauert hat, bis Westdeutschland vor allem sein Perspektiv von Opfer des Krieges zum Täter geändert hat. Und dennoch muss ich betonen, ich weiß, viele Deutsche sind erstaunt zu hören, dass man aus ihrer schleppenden Vergangenheitsaufarbeitung etwas lernen können.
Sie haben sogar geschrieben, dass viele Deutsche sich laut gelacht haben, als sie von ihrem Buchtitel gehört haben, ne? Dass sie sagen, von den Deutschen lernen.
Laut gelacht oder auch geschrien, ja. Und ich verstehe Leute, die Zaghaftigkeit, die Langsamkeit der deutschen Erinnerungspolitik kritisieren möchten. Das sollen sie auch machen. Nur sollen sie das nicht zu provinziell sehen, weil wenn man beispielsweise in den USA schaut, ist dieser Wechsel von Opferperspektiv zu Täterperspektiv 155 Jahre nach unserem Bürgerkrieg nicht vollzogen. Man fängt damit an. Und die Briten sind noch schlimmer. Die Briten sind überhaupt nicht bereit, sich als Imperialisten zu betrachten.
Frau Nemmen, Sie schreiben auch in Ihrem Buch, gute Deutsche sind stets wachsam und beobachten die Zeichen für wieder aufkeimenden Rassismus. Und da denke ich derzeit, ja okay, wir hatten den NSU, wir hatten den Mord an Walter Lübcke vor genau einem Jahr, wir hatten den Anschlag in Halle auf eine Synagoge, den versuchten. Reicht dieses Beobachten noch in Deutschland? Reicht dieses viele Vergangenheitsaufarbeiten oder sollten wir da nicht selbst auch wieder ein bisschen mehr über unsere eigene Geschichte lernen?
Wir sollen mehr und auch anders über unsere eigene Geschichte lernen. Ich sage jetzt wir, weil ich seit dem Amtszeit Trumps auch deutsche Staatsbürgerin geworden bin. Also es gibt einige Punkte, die mir sehr wichtig sind. Ich finde, man betrachtet die Nazi-Verbrechen viel zu sehr auf den Antisemitismus fokussiert. Und das war natürlich ein Verbrechen, aber es war nicht der einzige. Man relativiert nicht den Holocaust, wenn man auch auf die 27 Millionen Sowjetbürger hinweist, die auch zum Nazi-Verbrechen Opfer waren. Und diese enge Fokussierung auf Antisemitismus hat zwei Folgen. Erstens macht es schwieriger für Deutsche, Rassismus gegenüber anderen Minderheiten zu erkennen. Ich höre das von Afrodeutschen oder Neudeutschen aus arabischen Ländern. Die Lektion des Holocaust kann nicht nur sein, sei nett zu den Juden. Ja? Also da müssen wir einen allgemeinen Verzicht auf Rassismus haben. Und zweitens, ich finde es sehr wichtig, da spreche ich auch darüber mit Ingo Schulze heute Abend, dass man aufhört, den DDR-Antifaschismus als verordneter Antifaschismus zu beschimpfen. Ich finde diese Beschimpfung sehr merkwürdig. Es war absolut richtig, nach 13 Jahren narzisstischer Propaganda den Antifaschismus zu Staatsraison zu machen. Und der Witz an diesem Vorwurf ist, das wird gerade der Adenauer-Regierung oder den Adenauer-Zeiten vorgeworfen, es gab keinen verordneten Antifaschismus. Das war ja das Problem. Ja. Also bis wir ein gesamtdeutsche Erinnerungspolitik haben, werden wir weder eine vollkommene Vergangenheitsaufarbeitung finden oder auch, glaube ich, eine vollkommene Wiedervereinigung im geistigen Sinn.
Von den Deutschen lernen. So heißt das aktuelle Buch der US-amerikanischen Philosophin Susan Nyman. Und da merken Sie, gibt es viele Aspekte, viele Punkte, die man noch ansprechen und besprechen könnte. Darum wird es heute Abend gehen bei der digitalen Buchpremiere ab 19 Uhr im Stream der Volksbühne unter volksbühne.berlin.de mit dem Autor Ingo Schulze. Und das Buch selber ist erschienen im Hansa Verlag, kostet 26 Euro. Herzlichen Dank, Frau Nyman, für Ihre Zeit.